Aber ich bin ein extrem rastloser Typ und ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was die Geschichte von mir ist auch. Ich glaube, das ist in der DNA, keine Ahnung. Diese, weißt du, die Ängste, die auch deine Eltern und deine Mutter, vor allen Dingen deine Mutter hatte, während der Schwangerschaft und so. Einfach immer auf der Flucht. Ich bin einfach immer am Abhauen, halt schon in der Beziehung früher, ne? Wenn es heikel wurde, ey, ich bin raus.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich Teddy Teclebran kennengelernt. Teddy ist Comedian, Schauspieler und Musiker. Mit seinem Bühnenprogramm füllt er riesige Hallen. Er hat eine eigene Show auf ProSieben und Millionen Fans auf Facebook, Instagram und YouTube. Da ist er vor ein paar Jahren mit einem Video viral gegangen, in dem er einen total verplanten Passanten spielt, Antoine, der von einem Reporter Fragen aus dem Integrationstest gestellt bekommt.
Wer ist Deutschlands Bundeskanzler?
Das ist der... Pass auf, ich warte. Irgendwas Angelo. Angelo Merte. Angelo Merte.
Wann war denn der Mauerfall?
Was war?
Der Mauerfall in Deutschland.
Papa, du bist mich falsch. Was für ein Fall, Alter. Was du laberst, der für Scheiße, ey.
Wie viele Bundesländer gibt es denn in Deutschland?
3.
Bis heute hat dieses Video fast 40 Millionen Views gesammelt. Es war der Kickstart für Teddys Karriere, die dann, zumindest aus der Außenperspektive, nicht immer so verlaufen ist, wie man vielleicht erwarten würde. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er Entscheidungen trifft, auf welche Weise er seine Rollen entwickelt und ob sein Humor auch Grenzen hat. Vor Deutschland 3000 war Teddy noch nie in einem Podcast zu Gast. Er hat auch lange keine Interviews gegeben und deswegen kennt kaum jemand seine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte. Er ist als Baby mit seiner Mutter und 2 Brüdern aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet, genauer gesagt in eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Die Familie hatte wenig Geld und ständig mit dem Jugendamt zu tun und Teddy war, das sagt er selbst, ein ziemlicher Chaot. Mit 15 ist er sogar mal für ein Jahr ins Heim gegangen, aber das hat auch nichts gebracht. Erst eine Reise nach Kanada, als er 17 war, hat dann alles verändert. Mich hat vor allem sehr bewegt, was Teddy von seiner Spiritualität und von der Beziehung zu seiner Mutter erzählt hat. Es ging außerdem auch noch um Malen nach Zahlen, um Hauptschulen, Musicals, Besuche bei der Bank und darum, dass es manche Rassisten gibt, die Teddy trotzdem nett findet und wie er damit umgeht. Oh, und dann sind uns auch noch ein paar von Teddys berühmtesten Figuren auf der Bühne besuchen gekommen. Diesen Podcast habe ich nämlich ausnahmsweise mal nicht bloß zu zweit aufgenommen, sondern im Rahmen des 1Live-Podcast-Festivals live in Köln. Da wurde sehr viel gelacht und wir hatten echt eine gute Zeit. Und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Teddy Teclebran.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Eva. Ja.
Schön, danke, schön, dass du da bist. Wo kommst du gerade her?
Ich war, bevor ich jetzt herkomme,
ja.
Ich war in der Kletterhalle und war danach baden, weil ich richtig platt war. Also eigentlich aus der Badewanne.
Aber ist das so dein typischer Sonntag, Klettern, Baden und abends auf irgendeine Bühne?
Ich wollte gar nicht mitgehen. Aber ich habe es versprochen, dann bin ich mit und stand da rum.
Wie, Moment, du bist gar nicht geklettert? Was hast du denn? Also du hast zugeguckt?
Ja, ich habe einfach zugeguckt.
Und?
Ich habe immer den Leuten zugenickt, die sich gefragt haben, was ich da mache.
Okay, aber also ich habe mich heute gefragt, du stehst relativ oft sonntags auf Bühnen. Ja. Aber was machst du an einem Sonntag, der mal komplett frei ist?
Ich komme auf mein Leben nicht klar. Wenn ich auf Tour bin und am Wochenende frei habe, dann ist es so, ich bin dann nervös, weil in die Stadt gehe ich nicht mehr so, feiern kommt selten vor. Und dann bin ich da so, im Wohnzimmer. War paranoid.
Also gehst auch nicht mehr vor die Tür oder so?
Doch, schon, aber es ist so, du bist die ganze Zeit auf der Autobahn, auf der Bühne und dann kommst du nach Hause und dann ist so, okay. Das Ding ist, Konzert und so mache ich nur, wenn ich nicht auf Tour bin. Weil wenn ich die ganze Zeit auf der Bühne stehe in den Hallen, dann ist es so das Letzte, was ich will, nochmal in einer Veranstaltung, außer heute. Aber, weil da sitze ich auch und muss nicht wirklich was machen, außer quatschen.
Ja, das kannst du. Was sagen Leute, wenn sie dich auf der Straße treffen? Was ist so das Häufigste, was dann kommt?
Das Häufigste, warte mal, was ist denn jetzt? Also am Anfang war es ganz klar, was laberst du, du hältst deine Schnauze. So immer meine Sprüche und ich habe immer gedacht, es gibt gleich Stress. Und dann habe ich mich erinnert, ah nee, warte mal, habe ich ja in die Welt. So vom Weiten so. Und mittlerweile ist aber Teddy. Teddy. Und wenn Teddy nicht funktioniert, Teddy funktioniert eigentlich immer. Also oft ist so, irgendein Satz, dann Name von einer Figur, dann reagiere ich meistens noch nicht, es sei denn, es sind Kinder. Und dann reagiere ich auf Teddy. Wenn mich jemand Teddy ruft, dann reagiere ich.
Ich habe mich gefragt, ich habe jetzt natürlich auch nochmal dieses Video angeguckt, das sicherlich die meisten von euch auch kennen, den Integrationstest, mit dem Teddy damals durch die Decke gegangen ist. Ne? Deine Figur Antoine wird gefragt, so integrationstestmäßig, das war wann? Mai 2011. Wer ist Kanzler? Wie viele Bundesländer gibt's? Und das haben bis heute fast 40 Millionen Leute auf YouTube geguckt. Obwohl, ich weiß nicht, ob es wirklich 40 Millionen sind, weil vor 15 Stunden hat da jemand kommentiert, ich gucke das immer noch jede Woche. 7 Minuten seit 2011. Wie viele von diesen knapp 40 Millionen denken bis heute, das sei eben nicht gespielt, sondern echt?
Ich glaube, mittlerweile haben es die Leute gecheckt. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, ist, der sagt so, nee, ist das nicht echt gewesen, aber es ist, mittlerweile haben die es gecheckt. So, die sagen immer so, hey, am Anfang, ne, ich dachte, du bist wirklich so. Das ist das, was ich oft höre.
Und was musste passieren, damit sie das Gegenteil checken, dass du eben nicht so bist?
Das Ding war, ich habe das Video hochgeladen, davor das Video, aber waren drei andere Figuren, die ich, habe ich so ein Mashup gemacht. Und da stand Teddy Comedy. Ich weiß nicht, was man daran nicht verstehen kann.
Also es war auch nicht der Sinn, du wolltest nicht Leute komplett irritieren oder verwirren, nein, dass die nein, wirklich nein. So...
Auch nichts Politisches, ne? Dann muss ich da diese politischen Interviews geben. So, keine Ahnung von Politik, was...
Das ist auch eine super Voraussetzung für heute Abend.
Ja, ne? Ja, perfekt, ne? Ja. Also wenn du willst, dass die Stimmung richtig nach unten geht, dann stell mir politische Fragen.
Dann gucken wir gleich, Marc. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit.
Also jetzt gerade habe ich den Eindruck, dass es eigentlich keine Frage gäbe, mit der man die Stimmung nochmal richtig runterdrücken könnte. Teddy ist hier gerade auf die Bühne gekommen und man muss sich vorstellen, der ist halt echt so ein langer Schlags, trägt so einen knallgelben Pulli, hat noch eine schwarze Wollmütze auf und hat das Publikum sofort für sich eingenommen. Und es macht aber auch mir richtig Spaß, ihm zuzugucken. Der sitzt so auf dem Rand von seinem Sessel, als wollte er wirklich so nah wie möglich an die erste Reihe im Publikum rankommen und spricht die Leute auch immer wieder an. Und dann hat er so eine krasse Mimik und Gestik. Also ich glaube, das wird gut.
Ich frage immer am Anfang, habe ich erstmal einen Haufen Entweder-Oder-Fragen. Ich glaube, da kommen wir ganz gut durch. Es geht einfach los. Die erste ist Käsespätzle oder Maultaschen?
Käsespätzle.
Stuttgart.
Ah gut, die vegetarischen Maultaschen gehen auch.
Okay, bist du Vegetarier? Nicken kann man nicht hören im Podcast. Du musst bitte antworten.
Ja.
Okay. Stuttgart oder Köln?
Boah, das ist voll schwer, ne? Das ist eine richtig schwere Frage. Kann ich da... Das Ding ist, ich bin Schwabe, eine Mischung aus, also eritreischer Schwabe. Ich bin da aufgewachsen. Und Köln ist dann irgendwann mal auch zur Heimat geworden. Deswegen ist es so, ich würde gern beides nehmen.
Du kannst das, du hast nämlich einen Joker bei Deutschland 3000, aber es kommen noch ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Dann nehme ich den Joker.
Okay, also ist gut, ich habe zum ersten Mal sehr viele
Heimat,
Leute.
Ne? Ja. Wichtiges Thema, deswegen Joker jetzt schon.
Okay. Lieber 1,30 Minuten im Fernsehen oder anderthalb Stunden auf der Bühne?
Anderthalb Stunden auf der Bühne, ganz klar. Ganz klar, keine Frage.
Warum?
1,30, immer was ist das? Eine Minute 30, ne? So, diese Fernsehshow ist eine richtige Herausforderung für mich. Eine Minute 30, da kommen so, meine Gedanken sind langsam. Und dann habe ich diese Fernsehshow gemacht mit 1,30 und das ist so, ist eine ganz gute Schule, aber für jemand, der so tickt wie ich, ist das ist eine Challenge. Deswegen ganz klar 1,30.
Ich habe mich generell gefragt, ob du dich überhaupt so wohlfühlst im Fernsehen. Ich habe dich irgendwo mal sagen hören, aber vor vielen Jahren, dass du gesagt hast, da wollen immer so viele Leute mitreden und eigentlich hättest du gar keinen Bock.
Das ist auch so. Deswegen war ich auch 2011 nach dem Integrationstest. Das ist auch, ich sag euch, ne, weißt du ja selber, ne, so diese Fernsehleute, die sind die meisten, nicht alle, ne? Sind angstgesteuert. Die haben halt den Vorgesetzten und dann trauen die sich nicht, irgendwas Cooles zu kreieren mit dir zusammen. Hm. Und du hast eine Idee und die sagen, ja, Teddy, mach einfach das, was ich dir gesagt habe. Und dann habe ich mich 2012 direkt von ZDF Neo, da habe ich direkt verabschiedet. Tschüss, ich gehe auf Tour. Und dann habe ich 8 Jahre kein Fernsehen gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Ne? Keinen Bock, mit irgendjemandem zu diskutieren. Und dann kam eben Stefan Raab. Und da habe ich gesagt, dich schätze ich. Und dann, deswegen habe ich es gemacht.
Dazu habe ich auch eine Entweder-Oder-Frage. Und zwar, wer war der Moderator deiner Jugend? War das Stefan Raab oder Thomas Gottschalk?
Boah, das ist beides irgendwie, ne?
Als ja, der Joker ist jetzt weg.
Ach so. Thomas Raab.
mit das oh, Scheiße, jetzt muss ich auch noch richtig denken, damit ich dir das nicht durchgehen lasse. Nee.
Okay, dann nehme ich Stefan Gottschalk. Okay, Stefan Raab, es kann nämlich sein, dass er hier ist versteckt und guckt, was ich meine. Stefan Raab.
Aber der war der so eine Art Mentor für dich, als er danach auf dich zugekommen ist und so? Oder wie würdest du das beschreiben?
Nee, Stefan war immer so, wenn ich bei ihm zu Gast war, hat er mich immer machen lassen. Schon immer, ne? Ich war 5-mal bei ihm und jedes Mal war so, okay, was willst du machen? Ich so, keine Ahnung. Ja, okay, dann mach einfach irgendwas. Und dann haben wir da manchmal geplant, waren 7 Minuten und wir haben 17 Minuten irgendwas gemacht. Ne?
Okay.
Mich einfach gelassen.
Was singst du? Eigene Songs? Eigene Songs? Oder selbstgeschriebenes Material?
Nee, ich mache nichts selbstgeschrieben.
Nee, nicht selbstgeschrieben?
Nee, ich cover.
Du coverst einfach Songs?
Ja, und ich improvisiere halt auch.
In echt?
Na klar. Gib mir irgendwas, denn ich sing das.
Komm, lass mal rüberfahren. Was willst du? Nee. Jetzt machen wir hier mal. So, meine Damen und Herren.
Ey, scheiße.
Was willst du denn? Was für eine Musik? Was liegt dir
vor? Gib mir was Melancholisches. Ich bin gerade nicht so.
Was Melancholisches? Soul! Soul!
Ich hab letzte Woche deinen Namen an die Wand geschrieben.
Deswegen ist es für mich einer der ganz großen.
Finde ich auch gut, dass wir beide jetzt so von guten alten Zeiten schon anfangen zu reden. Weil damals hatte man diese 17 Minuten noch. Die hatte Thomas Gottschalk im Übrigen ja auch immer noch hinten dran.
Und dann gerade ich mache dann 1,30.
Ja. Ja, wer ist denn dann auf die Idee gekommen?
Stefan.
Okay. Okay, ich mache weiter mit entweder oder. Wir hatten gerade Fernsehen oder Bühne. Was ist denn mit Bühne oder YouTube?
Bühne. Aber, warte. Ja. Bühne.
Politisch korrekt oder unkorrekt?
Geht auch politisch unkorrekt korrekt. Ne? Manchmal musst du unkorrekt sein, um das Richtige anzustoßen. So. Ich brauche beides. Ne?
Sag mal ein Beispiel.
Naja, meine Figuren sind ganz klar politisch unkorrekt. Ne? Ganz klar. Deswegen funktionieren die auch. Deswegen liebe ich die auch, weil die so komplett drauf scheißen. Und ich bin aber selber... Ich finde es voll wichtig, dass man jemanden, der woanders herkommt, der keinen Bock hat, irgendwie genannt zu werden oder sonst irgendwas, dass man das respektiert. Aber manchmal braucht man das Unkorrekte, um auf Dinge aufzuzeigen. Deswegen brauche ich beides. Ich kann gar nicht entweder oder, geht gar nicht. Also ich brauche beides da.
Was mache ich denn jetzt mit dir? So funktioniert das hier nicht.
Du kannst doch, ja, frag doch mal ganz kurz Social Media deine Fans, was die
Ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Aber was heißt dann, das klingt aber, als würdest du trotzdem schon sehr auch über Grenzen im Humor nachdenken. Also so politisch unkorrekt Voll. Die Rollen sind, gibt es ja. Trotzdem wahrscheinlich ganz viel, was du nicht tun würdest.
Nee, jetzt aktuell. Ich war jetzt, habe 30 Termine gespielt. Und jetzt sind da natürlich auch Kinder bei mir. Und ein Lieblingswort von Antoine ist Hure. Oder einfach so, das ist in seinem Sprachgebrauch, ne? Ganz normal. Ey, ich guck die Kinder, die gucken mir in die Augen. Ich sehe die Mutter daneben sitzen. Denke ich so, okay, aber der Gag funktioniert nicht, wenn ich es weglasse. Und dann mache ich da eine Nummer draus und erkläre es euch. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken. Ne? Mhm. Für mich ist auch so, Schimpfworte, so rumfluchen, schon seit ich klein bin, bringt mich das extremst zum Lachen. Deswegen irgendwie so, brauche ich das so.
So, willst aber du kurz 30 Sekunden fluchen?
Nee, das muss ehrlich sein. Wenn sich jemand abfuckt, ne? Wenn jemand im Auto sitzt und jemand, keine Ahnung, jemand schneidet den, der fuckt sich ab darüber. Das bringt mich voll zum Lachen.
Musical oder Rap?
Rap.
Drake oder Jay-Z?
Jay-Z.
Kopf oder Bauch?
Bauch, ganz klar. Ganz klar Bauch.
Was ist unangenehmer, und das ist übrigens eine Frage, die auf Instagram eingereicht wurde, vorne in der Kassenschlange ewig nach Kleingeld kramen zu müssen und dann müssen alle hinter dir warten oder in der Bahn zu spät merken, dass die Kopfhörer nicht ganz eingesteckt waren und alle um dich rum deinen Guilty Pleasure Song mitgehört haben?
An der Kasse.
Wirklich?
Ja, ja. Meine Mutter ist so, als wir klein waren auch immer, ewig lange Schlange, wir stehen da und die so, okay, dann 29:30 bitte. Meine Mutter ganz langsam Geldbeutel rausgeholt. Ganz langsam gezählt. Und ich so, Mama, beeil dich mal. Und die, sei ruhig.
Ja, um Kleingeld loswerden.
Ja, aber die hat so in Slow Motion, das ist ein Trauma.
Cardio oder Krafttraining?
Cardio.
Basketball oder Fußball?
Basketball.
Du hast dir mal beim Basketball den Arm gebrochen, kann es sein?
Ein anderer Afrikaner. Ich weiß nicht. Ich hab ihn noch nie erzählt. Der muss mich verwechseln mit irgendeinem anderen.
Vielleicht haben wir auch einfach nur sehr, sehr alte Sachen gefunden.
Warte mal, habe ich mir mal...
Einen Ellenbogen?
Nein! Nein, mein Fuß umgeknickt. Beim Basketball.
Ich gucke nochmal.
Ja, das habe ich. Und dann war ich im Krankenhaus. Und dann, das war halt abends. Und ein Freund war dabei, weil wir im Basketballtraining waren. Und dann war der Arzt da, der so, der hatte keinen Assistenten. Und da hat dann mein Freund von mir gefragt, kannst du den Fuß mal so halten? Und hat so Späßchen gemacht. Und dann hat er den Gips drumherum gemacht und dann hatte ich meinen Gips mit einem Freund. Meinen Fuß habe ich gebrochen. Okay. Also warst du doch kein anderer African.
Tag- oder Nachtmensch?
Tag.
Und Bier oder Wein?
Boah. Darf ich was dazu sagen?
Ja,
ich
entscheide
mich aber dann. Nach dem Sport trinke ich voll gerne Hefe. Ist gut, ne? Aber sonst, ich habe in einem Weinhaus gearbeitet mal und deswegen, ich liebe Wein, aber ich kann halt nicht immer, Wein ballert mich auch anders als Bier.
Was hast du denn im Weinhaus gearbeitet? Bist du voll der Experte? So kannst du sagen,
Ich habe da 3 Jahre gearbeitet, ich kannte mich mal so ein bisschen aus. Ne? Also so ein bisschen kenne ich mich aus. Bisschen aber nur.
Aber das heißt, könntest du jetzt... Wenn du jetzt zum Beispiel ein Date hast, könntest du jemanden beeindrucken damit, dass du jetzt so, keine Ahnung, so großzügig dein Rotweinglas schwenkst und so ein bisschen so ein paar Vokabeln raushaust?
Ich wüsste, so ein paar Trauben kenne ich. Ich weiß, wie der Korken aufgeht. Ich weiß, lass kurz atmen. Das kann ich sagen. Lass kurz atmen, schmeckt besser. So, das will ich sagen. Mach locker, nicht direkt so auf. Lass kurz atmen. Das wäre mein Anmachspruch. Ne? Locker. Brauchst nicht aus der Flasche trinken. Lass kurz atmen. So, das wäre das Einzige.
Ja. Wann war das? Wie alt warst du, als du da gearbeitet hast?
Es war während der Schauspielausbildung. Es war so meine Arbeit daneben. Also
ah, okay.
So, 26 oder so. Mhm. Also vor 1,5 Jahren.
Okay, ich will nicht. Ich will noch ein bisschen weiter zurückspulen. Ich wüsste gerne, was so ein typischer Ort deiner Kindheit oder Jugend war.
Rote Platz. Basketballplatz. Von morgens bis abends. Bis nachts. Hing darum die ganze Zeit.
Mit so einer festen Gang, die
ja,
du da hattest?
Ja. Gemischt, ne? Alle Nationen. In der Mitte gab es die 2 Körbe, die Basketballkörbe, und so durch war dann der Fußballplatz. Und da muss man sich immer arrangieren, wer zuerst spielt. Und da waren wir von morgens bis abends.
Das war in Baden-Württemberg? Du bist in so einem kleinen.
In Mössingen.
Mössingen. Ich habe über Mössingen gelesen. 20.000 Einwohner-Kaff, Landkreis Tübingen. Hört jemand hier regelmäßig Deutschland 3000? Haben Menschen die Folge mit Julia Becker gehört? Ja. Gut. Kreisverkehre, ihr Lieben. Ich habe ein Ding mit Kreisverkehren. Du vielleicht auch. Mössingens besonderer Schmuck sind seit 1992 bunte Blumenwiesen, blühende Straßenrandstreifen und Kreisverkehre, welche die Stadt von Frühjahr bis Herbst aufblühen lassen. Kannst du das bestätigen?
Das ist die Blumenstadt, ja.
Ja, pass auf. Die Jury des Bundeswettbewerbs der Entente Florale Deutschland verlieh der Stadt dafür im Oktober 2001 die Goldmedaille. Und ich bin jetzt ein bisschen neidisch, weil Borken, wo ich herkomme, hat noch keine Preise für seine Kreisverkehre bekommen. Und wir haben aber die schönsten.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Aber hey, wenn du die in Mössingen gesehen hast, das war einfach so ein Dschungel auf einem Kreisverkehr. War einfach wunderschön. Und dann
muss
überall hing das auch. Ja, jetzt ist das weg.
Wie?
Das letzte Mal, als ich da war, habe ich gar nichts gesehen. Ich habe dann Obi gesehen.
Haben sie aufgegeben oder was?
Ich glaube, mir ist es nicht aufgefallen.
Aber, also, hattest du eine schöne Kindheit in Mössingen? War das gut, da zu wohnen?
Ja, ich hatte eine schöne Kindheit, auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch Gründe, warum man dann da rausziehen möchte. Ne? Also, du liebst deine Heimat. Also, ich habe mitbekommen, dass jetzt so viele so einen Konflikt haben mit dem, wo sie aufgewachsen sind. Man ist so zerrissen. Man liebt's, aber man möchte auch daraus, weil keine Ahnung. Bei mir war es so, dass ich wollte auf die Bühne. Und wenn du aber in einer kleinen Stadt lebst, wo es bestimmte Dinge nicht gibt, ne, oder bestimmte Themen nicht besprochen werden können, dann suchst du dir die Leute, mit denen du es machen kannst. Und dann musst du rausziehen. Das ist so. Aber ich liebe, also es ist meine Heimat, ne? Ich bin da aufgewachsen, deswegen. Aber ich muss sagen, auch ich war letztes Jahr da mit alten Freunden, wir sind auf diesen Basketballplatz gegangen, alle zusammen, und haben da gezockt und wir hatten alle ein komisches Gefühl. So, das war so.
So, als wäre man da auf einmal falsch oder sowas Wehmütiges? Oder wie?
Nee, das Ding ist ja, dass, keine Ahnung, da ist ja alles, ne? Die ganzen Ängste, Unsicherheiten, die man hatte auch als Jugendlicher, mhm. Dinge, die da passiert in der Stadt, Erfahrungen in der Familie, alles, ne? Alles spielt sich da ab. Du kommst zurück, hast dir was erarbeitet, ne? Kommst zurück, aber wirst wieder zu diesem kleinen Kind. Die ganze Zeit zerrissen, wie Gollum.
Und kannst du eine Sache erzählen, die dann da so ist und die einem dieses Gefühl gibt von früher?
Naja, einmal ist der Rote Platz direkt an der Schule.
Mhm. So. Das war nicht so dein Lieblingsort, glaube ich, oder?
Nee, nicht. Also die Lehrer waren halt noch so alte Generation. So, die waren halt noch so ohrenlangziehenmäßig. Da waren noch ein paar von denen, die dann so, oder Schlüsselbund werfen. Ich weiß nicht, ob ihr die Lehrer kennt, die ganz kaputt, ne? Ah, ihr wart alle auf dem Gymnasium, nehme ich an, ne? Auf dem Gymnasium passiert sowas nicht. Auf der Hauptschule und später, Realschule auch nicht mehr, aber Hauptschule passiert sowas. Wenn der Lehrer nicht durchkommt irgendwie, wenn er dreimal ermahnt hat, wirft er diesen Riesenschlüsselbund. Bei einem Klassenkamerad habe ich so diesen Schlüsselbund vor seinem Gesicht aufgefangen. Wenn das in sein Gesicht geflogen wäre, hätte der Lehrer wahrscheinlich, wäre der kein Lehrer mehr. Dann wäre er einfach, keine Ahnung, Kampfsportler.
Ich habe gelesen von dir, dass deine Mutter aus Eritrea nach Deutschland geflohen ist. Damals war Unabhängigkeitskrieg, die kam mit drei Jungs.
Ja.
Du warst der Jüngste, warst noch ein Baby.
Ja.
Mich hat das erinnert an Sarah Nuru, die habe ich auch mal interviewt. Die sind aus Äthiopien geflohen in einer ganz ähnlichen Zeit und sie kamen in so eine bayerische Kleinstadt. Also ganz ähnliche Geschichte.
Mhm.
Und die sagte damals, dass sie war so, okay, wir waren die ersten dunkelhäutigen Kinder da. Es gab sogar, als sie geboren wurde, einen Zeitungsartikel. So, Erding hat sein erstes dunkelhäutiges Kind. War das bei euch auch so? Das ist so.
Nee, also wir waren nicht, also bei uns war das, 85 war das ja so, das war so die Welle. Da kamen ganz viele aus Eritrea nach Frankfurt und Stuttgart und so ins Schwabenland. Und da kannten die Leute das schon. Abgefahren, vor kurzem, jetzt habe ich ja meine Clubtour gespielt, fahre ich nach Potsdam. Ne? Ich spiele eine Show in Potsdam und dann bekomme ich so eine E-Mail ins Büro. Ich habe ein Büro. Von dem Mann, der uns damals im Asylheim, wir kamen ins Asylheim und dann kam meine Mutter auch in der Zeitung was geschrieben über die Frau mit alleinerziehend mit drei Kindern und dann kam eben dieser Mann mit seiner Frau ins Asylheim und hat uns mit nach Hause genommen und hat Weihnachten mit uns gefeiert.
Krass.
Ja, und hat uns dann, weil wir auch krank waren und so, ins Krankenhaus. Und hat uns dann ins Schwabenland gefahren, in diese Wohnung, in die wir dann gezogen sind. Das war im Asylheim Karlsruhe. Wir sind erst nach Mannheim, Karlsruhe und dann. Ja,
das heißt,
war der in Potsdam, ne? Also, nee, der war nicht in der Show, aber der lebt jetzt mittlerweile in Potsdam und meine Mutter hat den angerufen. Ich habe mich nicht getraut. Meine Mutters Antwort war dann: Um Gottes Willen, ich bete immer noch für den. Ich bete immer noch für diese Familie. Weil die uns damals geholfen haben. Er hat mir gesagt, der hat dir damals im Krankenhaus, hat dir seine Jacke gegeben und hat dich, weil dir kalt war, damit dir nicht kalt ist, hatte. So, das war meine Mutters Reaktion. Wo ist die Jacke? Wieso hat er sie dann wiedergenommen von einem Säugling?
Aber kann es sein, dass das heute immer noch so ist, dass Menschen, die hierher flüchten, diese Art von persönlichen Anwälten brauchen, sozusagen, also Leute, die ihnen hier helfen, dass eigentlich jeder so jemand braucht, oder hätte das auch so funktioniert?
Na, wir brauchen das ja auch so, ne? Ob du jetzt nach in ein anderes Land flüchtest oder nicht, ne? Wir brauchen manchmal Hilfe von unseren Freunden, Familien, von der Nachbarschaft, ne? Wir sind ja Menschen, ne? Wir sind manchmal hilfsbedürftig. Deswegen, ja, passt ja zu deiner Frage. Ja.
Und kamt ihr hier an mit dem Plan, für immer in Deutschland zu bleiben?
Boah, ich glaube, wenn jemand, also einmal geht's ja, wenn du flüchtest erstmal darum, Sicherheit zu bekommen, irgendwo deine Kinder. Und meine Mutter kam mit ganz vielen und ich weiß nicht, ne, am Anfang hatten viele den Plan, zurückzukehren, wenn es Frieden gibt, aber dann willst du deine Kinder auch nicht aus der Schule raus. Und, mhm. ja, und irgendwann mal war es dann auch, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, dann denkst du auch, hör mir auf, Alter, die drei Kinder wieder dort, dann neue Schule. Ich weiß nicht, ich glaube, dann irgendwann mal war es bei meiner Mutter vorbei. Die wollte dann nicht mehr zurück. Die wollte dann auch einfach mal ankommen irgendwo und nicht die ganze Zeit.
Und bist du denn so 100% angekommen oder gibt es was in dir, was auch immer noch sagt, ah, dieses Eritrea steckt ja auch immer drin und ich muss das nochmal besser kennenlernen? Oder bist du da so sehr aufgeräumt?
Nee, kennenlernen, also auf jeden Fall, ich war letztes Jahr in Äthiopien, was extremst schön war. Aber ich bin ein extrem rastloser Typ und ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was die Geschichte von mir ist auch. So, ich glaube, das ist in der DNA, keine Ahnung. Diese, weißt du, die Ängste, die auch deine Eltern und deine Mutter, vor allen Dingen deine Mutter hatte, während der Schwangerschaft und so. Einfach immer auf der Flucht. Ich bin einfach immer am Abhauen, halt schon in der Beziehung früher, ne? Wenn es heikel wurde, ey, ich bin raus.
Bist du da besser drin geworden?
Ja, viel besser.
Und wie?
Ja, den Ängsten stellen, ne? So, ich habe meine Freiheit gefunden, also, wie soll ich sagen, auch jetzt zurück nach Mössingen in Schwabenland. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, ich habe gemerkt, bestimmte Themen, also zum Beispiel, ich singe voll gerne, ne? Und auch auf der Bühne mache ich das mit Band. Als ich das als Jugendlicher gesagt habe, dann war die Reaktion so, boah, ey, was kannst du nicht singen, Alter, was ist mit dir los? So, ne? Und dann habe ich gemerkt, aber ich fühle das, ne, all das, ne? Ich möchte auf die Bühne, ich möchte Leute zum Lachen bringen und all das. Und dann bin ich einfach gegangen und das war so meine Erlösung. Ich so, ach cool, ich kann ja einfach gehen mit meinem Ziel. So. Nur irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich das halt auch in so, das spiegelt sich dann in vielen Sachen wieder, eben Beziehungen, egal, auch Liebesbeziehungen oder auch Geschäftsbeziehungen. Immer wenn es heikel wurde, wenn es so, dann wollte ich gehen. Ist jetzt aber viel besser.
Dieses Beispiel mit dem Singen finde ich spannend. Teddy ist nämlich wirklich ein begnadeter Sänger. Das hat man erst neulich gesehen. Da ist er bei Schlag den Star auf Pro7 in einem Songbattle gegen Max Mutzke angetreten. Und wenn ich jetzt höre, dass ihm als Junge gesagt wurde, das wäre doch Quatsch und er könne das gar nicht. Mann, ey, wie gut, dass er sich das nicht hat einreden lassen. Und was für ein schönes Beispiel dafür, dass man sich echt nicht zu viel aus Hatern oder Zweiflern machen sollte.
Gibt's Entscheidungen, die du dadurch getroffen hast, die du heute anders treffen würdest oder die du sogar bereust?
Alle die, wo ich eben nicht meinen Bauch, nicht auf meinen Bauch gehört habe. Alle. Ich habe letztes Jahr, ja.
Mhm. Was war letztes Jahr?
Ich habe letztes Jahr den Filmpreis moderiert. Ne? Da waren ganz viele Momente, wo ich mein Bauch mir ganz klar gesagt hat. Und ich habe gesagt, ja klar.
Es gibt davon übrigens keine Videoaufnahmen mehr im Netz. Das habe ich auch versucht zu finden, aber die sind relativ gut darin,
Gott sei Dank,
das
nicht, ne,
zu veröffentlichen. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass du, obwohl du der jüngste Bruder bist, das Finanzielle für deine Familie regeln musstest eine Zeit lang als Jugendlicher. War das so?
Ich glaube, da auch wieder Verwechslung, ne? Aber, also als, nee, das Finanzielle nicht, ne? Meine Mutter und ich haben uns gegenseitig, meine Mutter Putzfrau, ne? Wir haben uns halt, ich habe gejobbt, auch Weinhaus, und wir haben uns so gegenseitig, so, wer halt gerade Kohle hatte, wir haben uns gegenseitig so unterstützt. Es war halt immer so am Limit, war immer so, immer Ende vom Monat war immer 100 Euro minus. Standard, 100 Euro, da haben wir es uns aber gut gehen lassen.
Du hast gerade schon gesagt, du warst auf der Hauptschule. Wir haben mal einen Film über Hauptschüler und Hauptschülerinnen gemacht für Deutschland 3000. Da ging es ganz doll drum, mit was die zu kämpfen haben, vor allem auch mit was für Vorurteilen die zu kämpfen haben. Und dass das, ganz ähnlich wie das, was du gerade beschreibst, wenn Freunde einem sagen, du kannst das doch gar nicht. Die hatten das zum Teil auch, dass Lehrer ihnen eben gesagt haben, ja, aus dir wird ja eh nichts und so. War das auch was, was dann dich als Hauptschüler begleitet hat? Kennst du das oder war das anders?
Ja, das Ding ist, bei mir war die Schullaufbahn war so, also wenn ich das manchmal so mitbekomme, ne, wenn ich das so lese, was ich alles gemacht habe, wirklich Katastrophe. Aber grundsätzlich, ne, das Schulsystem, dass du als Kind, also bei uns, wir kommen nach Deutschland, die Mutter kann dir nicht helfen, ne, weil die meisten Analphabeten sind. Ne? Kannst du zu Hause, bekommst du keine Hilfe. Und dann, mach's gut, ja. Gerade für alle Zuhörer, da ist gerade jemand aufgestanden, einfach gegangen, war zu langweilig, zu emotional. So, boah, der nervt voll alle mit seiner Hauptschule. Na, auf jeden Fall gehst du dann, du gehst halt auf die Hauptschule und du bist ja sowieso, dass es, dadurch, dass es dieses System gibt und Jugendliche auch manchmal richtig assi sein können, hast du ja schon Minderwertigkeitskomplexe. Du gehst auf eine Hauptschule, die meisten Freunde von mir, ne, die meisten Eritreer, mit denen ich, die so auch Mitte 80er hergekommen sind, wir waren alle auf der Hauptschule. Alle waren wir auf der Hauptschule, aber alle hatten was drauf. Aber alle
war das, seid ihr damals einfach in so eine Box gesteckt worden quasi?
Na,
haben
klar.
Die Leute einfach gesagt, okay, voll. Und die kann mir nichts.
Voll. Und unsere Eltern waren so, nein, wenn der Lehrer das sagt, wird es schon stimmen. Hm. Diese Denke war da noch. Weißt du, außer einmal, als dieser eine Lehrer meine Ohren dreimal gedreht hat, dann war es so. Ja, der war der unglücklichste Mensch. Der hat mir auch leid getan. Kennst du das, wenn du als Kind schon spürst, dass dieser Mensch einfach unglücklich ist? Egal, auch wenn er dir wehtut, du spürst, der ist einfach extremst unglücklich. Aber deswegen, ich kann das unterschreiben. Ne? Wenn du auf die Hauptschule kommst, dann hast du einfach andere Themen noch zusätzlich. So.
Eigentlich ist es echt verrückt. Jeder dritte Deutsche hat einen Hauptschulabschluss. Gerade in den Generationen unserer Eltern und Großeltern war das ja noch viel häufiger. Und trotzdem gibt es darüber so viele Vorurteile. Das hat auch die Politik gemerkt. Viele Bundesländer haben die stigmatisierten Hauptschulen abgeschafft und in Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen integriert. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2018 in ganz Deutschland nur noch 2600 Hauptschulen. Damit hat sich ihre Zahl innerhalb von 10 Jahren fast halbiert.
Wie bist du da rausgekommen? Also du sagst, du hattest sogar Minderwertigkeitskomplexe. Ist das was einen dann auf die Bühne treibt? Dass man sagt, okay, ich überkompensiere das jetzt?
Was ich als Kind schon gemacht habe, ich habe meine Familie immer zum Lachen gebracht. Das habe ich schon immer gemacht. Ich habe eine ganz schüchterne Seite auch und das, ich habe halt einfach auch Menschen beobachtet. Ich habe immer sehr gerne beobachtet. Und
Du darfst, man darf auch gemeinsam nachdenken.
Nee, ich habe gerade mit offenen Augen bin ich eingeschlafen. Von deinem eigenen Erzählen. Kennst du es einfach so aus dem Nichts sein? Ja, und dann habe ich.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll.
Nein. Ich habe da von mir, ne? Ja, ich habe erzählt. Nein. Ich wollte, um ganz ehrlich zu sein, habe ich den Faden verloren. Wie bin ich da hingekommen?
Ich habe dich gefragt, scheiße, ihr wart alle auf der Hauptschule, ihr hattet aber voll was drauf. Hm. Du hast aber auch gesagt, es hat einem sofort Minderwertigkeitskomplex gegeben, weil nicht an euch geglaubt wurde.
So, die Minderwertigkeitskomplexe waren auch, weil Mama war Putzfrau. Kennt ihr so Schulkreis, alle sitzen da. Was arbeiten denn eure Eltern? Alle, ja, mein Vater ist Anwalt, na, das, so. Und dann kommst du und erfindest halt irgendwas. Meine Mama ist Königin in Afrika gewesen. Und mein Vater auch. Und jetzt haben wir halt ein Königreich. Und jetzt aber putzt die Übergangsweise hier in Deutschland. Immer so irgendwas, ne? Aber da fängt es schon an als Kind. Weil das so, gerade wir reden vom Schwabenland, ne? Den Schwaben, so, da wo wir auch gewohnt haben, denen geht's gut. Und wir haben die Einkaufstüten nach Hause getragen. Weißt du, wie ich mich geschämt habe früher? In Köln juckt das überhaupt nicht. Hier laufen die Leute mit einer Matratze über die Straße. weißt du, aber im Schwabenland so, jeder hat ein Auto, Statussymbol. Ja klar, ein Passat, VW, Passat natürlich. Und dann hast du da schon dein Thema. Und dann kommst du auf die Hauptschule. Und dann bist du auch noch schüchtern. Und dann sind da noch diese alten Lehrer, die einfach manchmal uncool waren. Da kommst du... Traust du dich gar nicht. Ne?
Aber das heißt, du warst weniger Teddy, der Klassenclown, wie man vielleicht vermuten konnte, sondern eher der Stille in der Ecke, wenn du so schüchtern warst? Oder
ich war
was?
Extremer Klassenclown.
Okay, gut. Dann stimmt mein Bild ja doch noch. Ja,
aber ich war ein lieber Klassenclown. Ich war nicht so aggro, ne? Ich war einfach nur, ich habe es einfach geliebt zu entertainen, aber ich hatte aber auch so diese schüchterne Seite. Ich hatte so beides. Ne?
Und du bist mal freiwillig ins Heim gegangen, als du 15 warst.
Ja, das war, wie gesagt, ich habe 3 Brüder. Ne, und wir waren dann irgendwann mal, kamen wir in die Pubertät und dann waren wir meine Mutter alleinerziehend, die war so einfach drei Jungs. Beide, die Älteren waren schon weg. So, und dann habe ich gerade angefangen, nicht mehr, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, einfach so orientierungslos. Und dann waren wir halt eben immer im Kontakt mit dem Jugendamt. So, wir haben immer so Standard. Für mich waren die, die keinen Kontakt haben mit dem Jugendamt, hatten ein Problem für mich. Bei mir war es so ganz normal. Klar, gehen wir wieder zum Jugendamt. Ich kannte alle Vornamen davon. Und ich habe aber gemerkt, dass meine Mutter, die war so unglücklich, die war einfach so klar. So, die Kinder sind irgendwie auf einer komischen Bahn. Und dann saß ich da am Tisch mit 15, 14, 15 und vor mir saß der Jugendamtbeamte so und meine Mutter daneben und dann die so, also hör zu, entweder du gehst ins Heim nach Landau, weg von deinen Freunden oder du kommst nach Tübingen. Und da ist auch so eine andere, keine Ahnung, was so eine, irgendeine andere Schule gewesen, nur dann kannst du immer noch Kontakt zu deinen Freunden. Und dann meine Mutter war so hoffnungsvoll, dass ich so eine Entscheidung treffe für mich und dann habe ich gesagt, natürlich gehe ich nach Landau. Und dann war ich da in so einem...
Aber warum, Moment, warum gehst du nach Landau, wenn du weg von deinen Freunden musst und von allen?
Naja, weil Mössing, also ich kann ja in Tübingen, ist halt, weißt du, Mössing ist ja Landkreis Tübingen, ich kann ja mit dem Zug einfach rüber zu meinen Freunden. Mhm. Und Landau in der Pfalz ist halt so 2,5, 3 Stunden weg von zu Hause.
Und du wolltest aber weg?
Ich wollte so nicht weg, ne? Aber ich habe es für meine Mutter gemacht, damit die, weil die anderen Jungs waren, wir waren einfach so Chaoten in der Zeit. Wir haben einfach so für Mama. So. Und ich war fehl am Platz da, ganz klar. Das war so ein Heim. Also, liebe Grüße, falls irgendjemand zuhört, aus diesem Jugendwerk St. Josef hieß das. Und da waren halt alle, da waren Kids, die schon so einfach Drogen genommen haben, da haben Leute aus dem Knast so die zweite Chance bekommen. Also, so ganz gemischt, verlorene Kinder einfach, ne? So. Und ich da mittendrin.
Aber das finde ich wirklich faszinierend, dass du, das war mit 15. Mit 15 hast du gedacht, ich muss meine Mama quasi von mir selber befreien. Und ja, geh mal 3 Stunden
das
weit
war
weg.
Nicht mal, ich nicht mal befreien, das war eher Hoffnung geben. Ne? So, die Eltern wünschen sich ja auch, wenn die Kinder auch selber Entscheidungen treffen für sich. Und dann bin ich dahin. So, habe ich einfach gemacht, so das Gefühl. Ne? Für Mama. Und dann war okay. War ein bisschen Schock, aber war okay.
Und dann bist du zurückgekommen?
Dann bin ich zurück.
Ja, später?
Ja, hat nichts gebracht. Dann bin ich, was habe ich denn da gemacht? Ach, Berufsvorbereitungsjahr habe ich gemacht. Boah, das ist die größte Gammlerschule. Ne? BVJ ist die größte. Dann noch mit 2 Freunden von mir. Wir waren die größten. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern an die Zeit im Klassenzimmer richtig, ne? Wir waren nur am Gammeln, wir haben nichts gemacht.
Also du warst so ein richtiger Chaot,
ja.
Problemjugendlicher würde man wahrscheinlich schreiben.
Nee, ich war voll lieb, ne? Ich war lieb und nett und höflich, aber halt so verstreut. So wie jetzt. Nur jetzt gehe ich auf Tour damit, ne?
Genau, aber was hat das dann, irgendwann muss ja was passiert sein,
ja.
Was das geändert hat. Oder was, wo du dann irgendwann wieder einen Weg gesehen hast und gesagt hast, nee, also jetzt habe ich einen Plan. Ja, was ist passiert?
Das ist, die ganzen Gymnasiasten, nämlich auch Freunde von mir, die sind immer nach dem Abi ins Ausland. Und ich wollte auch ins Ausland. Nur wir hatten keine Kohle und ich hatte kein Abi. So, ich konnte keinen Austausch. Es gab keinen Hauptschulaustausch irgendwie. Wäre aber geil, ne? Aber wenn dann irgendwie im Ghetto irgendwo werden dir Knarren präsentiert. Okay, geil, geil. Und dann bin ich da, ja, und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich machen? Ich habe eine Tante in Kanada. Ich so, ich gehe einfach zu meiner Tante. Und dann bin ich nach Kanada. Ich habe Geld gespart, habe meinen Führerschein gemacht und bin dann geplant für ein Jahr und bin dann aber nach 7 Monaten zurück. Und diese 7 Monate waren für mich so komplett, so einfach was verstanden.
Warum? Was ist da passiert?
Ja, jetzt kommt so ein bisschen, das Ding ist so, ich habe, so chaotisch ich war, ich habe einen sehr starken Glauben an, das klingt jetzt für manche komisch, für manche wahrscheinlich ganz normal, an was größer ist als wir. Ne? Manche nennen es Gott, manche Universum, manche Kraft, Leben, keine Ahnung. Und in Kanada habe ich mich nur damit beschäftigt. Ich habe jeden Tag bestimmt 8-mal gebetet oder so. Und ich bin christlich groß geworden und habe das dann einfach gemacht. Das habe ich beigebracht bekommen. Und dieser Prozess war so ein Aufräumen mit allem, mit dem zu meiner Mutter stehen, zu dem, dass wir hergeflüchtet sind, dass wir kein Geld haben, dass Mama Putzfrau ist. All das, das war das Aufräumen dort. Und ja, einfach mich connecten mit dieser Power.
Hast du die Verbindung immer noch?
Ja, klar.
Und was ist dann passiert, als du wiedergekommen bist? Warst du dann so, okay, yo, ja, ich bin genau zurück so. Und los
weißt,
geht's?
Weißt du, was war? Meine Mutter und ich sind immer zur Bank am Ende vom Monat, weil wir, also wir haben so, meine Mutter, wenn sie als es richtig gut lief, hat meine Mutter so 1000 Euro verdient. Und ich war in der Schule, die Schule war teuer. Und dann sind wir immer Ende vom Monat zur Bank, weil wir manchmal, um die Miete zu bezahlen, noch 100 Euro brauchen einfach. Es war einfach so knapp. Ich hatte ja auch einen Renault Clio damals. Immer nur Reserve voll. Der war noch nie voll, der Wagen. Und dann sind wir am Ende vom Monat immer zur Sparkasse. Und früher sind wir da immer eben so beschämt dahin. Wir haben uns einfach geschämt, dahin zu gehen und zu fragen. Und ihr wisst ja, wie Banker sind. Wenn du Kohle drauf ist, sind die so, klar, komm da rein, Kaffee. Und wenn kein Kohle da ist, rufen die dich an und sagen, hey, wie ist das eigentlich? Wie läuft's bei dir so? Es ist deren Politik. Und als ich aus Kanada wiederkam, bin ich mit meiner Mutter zur Bank und auf dem Weg, wir haben so viel gelacht, ich habe so rumgearbeitet, wir haben Spaß gehabt. Und dann auf dem Weg dann kurz vor der Bank ist meine Mutter so, ich habe schon an der Haltung gemerkt, ne? Die ist so ruhiger geworden und so. Und dann habe ich so, was ist los, Mama? Die so, nein, wir gehen jetzt da rein und so. Ich will einfach bitte jetzt. Ich so, nein, warum denn? Wir dürfen auch lachen. Und die so, nein, jetzt bitte, Daddy, hör auf. Und so. Und ich habe dann einfach weitergemacht, auch vor dem Banker und so. Und meine Mutter wollte nicht lachen, aber musste die ganze Zeit lachen. Und so habe ich angefangen. Ne? Ich habe so angefangen, zu mir zu stehen, zu dem. Ich habe die Situation angenommen. Ich so, das ist so, es ist so. Das ist mein Leben. Da kommt jetzt kein anderes Leben, wenn ich einfach nur drauf warte. Das ist mein Leben. Und wir lachen dadurch. Wir lachen einfach. Das Leben ist ja so. So wie es ist, lass uns lachen. Und dann war so mein Fokus. Ne? Das war, kam zurück aus Kanada und alles kam.
Lag da so.
Und ich hab's mir vorgenommen und ich hab's durchgezogen.
Und dann hast du das Lachen im Grunde auch zu deinem Beruf gemacht. War das der Plan? Also war das ja auch der Berufswunsch damals? Hast du gesagt, okay, ich werde jetzt Comedian?
Ich wollte, ja. Ich bin auch so ganz naiv auf die. Ich bin bei der Schauspielschule beworben. Ich wusste nicht mal, dass es eine Schauspielschule gibt. Ich so, was? Es gibt Schulen, wo man Schauspiel lernen kann? Hab das gegoogelt und dann war da so die erste Seite, hab mich da beworben und bin dahin mit meinen Bongos. Hab einfach meine Trommel mitgenommen. Keine Ahnung warum.
Kann man bestimmt Bongos noch gebrauchen.
Ich so, wer weiß, vielleicht brauchen die, sagen die ja zufällig, ich kann jemand Bongo spielen. saß ich da vor der Schauspielschule und habe so Bongo gespielt und dann ist oben das Fenster hat sich so geöffnet und dann war so eine Frau und meinte so, hör mal auf, Bongo zu spielen! Meine Tochter liegt krank im Bett, hör mal auf! Ich so, Entschuldigung. Ja. Da habe ich mich da beworben, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, das war der Tag der Aufnahmeprüfung. Und dann haben die mich auch erst noch auf Probe genommen. Aber weißt du warum? Die so, okay, was liest du? Ich so, momentan lese ich in der Bibel. Die so, okay, andere Bücher? Ich so, ja, also, ja klar, andere Bücher auch. Dann die so, und Filme? Ich so, ja, nee, Theater. Ich so, ganz ehrlich, ich war noch nie im Theater. So. Also doch, ich glaube mal in der Grundschule, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und dann hat sie mich gefragt, so, und deine Inspiration? Was ist deine Inspiration? Dann ich so, ja, es gibt ja noch DVDs und so, ich kann sich DVDs. Hab nicht mal einen DVD-Player gehabt. Ich glaube, so richtig naiv einfach, ne? Aber einfach nur meiner Intuition vertraut.
Aber erinnerst du dich an den Moment, an dem die dann auch gecheckt haben, nee, das ist schon, der kann das, wir behalten den hier?
Ich glaube, als sie, nach der Ausbildung, ne, als sie mich irgendwo gesehen haben. Also man muss sagen, wir waren knapp 30 Leute oder so. Wir waren zwei Klassen, die begonnen haben. Ich glaube, jede Klasse hatte 15 Schauspieler oder so. Und die abgeschlossen haben, waren nur noch drei.
Was ist mit den anderen passiert? Weil die alle schon vorher Jobs hatten oder weil die aufgegeben
abgebrochen
haben?
Ist ja, Schauspielschule ist nicht leicht, ne? So einfach mental, ne? Und du musst stark sein irgendwie mit dir selber. Du bist halt die ganze Zeit kritisiert. Nach jeder Stunde wird reflektiert, was war gut, was war nicht gut und so. Und es ist halt auch ein unsicherer Job gewesen für viele. Und dann waren wir halt nur noch drei.
ich habe den Eindruck, du hast so die ersten 25 Jahre deines Lebens einfach richtig hart abgekriegt die ganze Zeit. Also wenn es sogar in der Schauspielschule noch so weiterging.
Nein, habe ich nicht. Ne? Ich will auch nicht, dass du an alle Zuhörer da drauf. Ich hatte ein wundervolles Leben bis jetzt. Das Einzige ist halt nur, du hast mich halt speziell auf die Sachen angesprochen. Ne? Ich liebe mein Leben, ganz klar. Für mich macht das alles Sinn. Alles, wie es lief. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Das ist, ich habe keinen Bock hier irgendwie so ein Mitleidsding.
Also ich wollte jetzt auch nicht in so einen Opfermodus reinfahren, okay, aber mich überrascht gerade, dass sogar in der Schauspielschule, also finde ich, das war mir nicht klar, dass man natürlich die ganze Zeit...
Na klar, ey, mein Schauspiellehrer, der saß so da, die ganze Zeit, der hat dich beobachtet so und dann die Reaktion war immer so, boah, nee, und der hat mich richtig gefordert. Ich kam dahin, ich habe voll gern improvisiert. Ne, das war so mein Ding. Immer unten im Keller war ein großer Raum, da haben wir improvisiert. Und irgendwann hat er, glaube ich, gemerkt, so, das ist ein bisschen leicht für den, ne? Lass mal ein bisschen fordern. Nach 6 Wochen hat er mich einfach, ich bin da nicht mehr gerne runtergegangen. Ich hab da keinen Bock mehr gehabt, aber ich habe halt gekämpft, wie so. Ja, ne? War gut. Die Schule war super, ne, für mich.
Habt ihr eigentlich gemerkt, dass heißer geworden ist hier drin? Guck mal, die haben es alle gemerkt, du bist schuld, weil Teddy war kalt.
Ich habe richtig gefroren.
Teddy sitzt hinten mit so einer Arktikjacke, hätte die fast anbehalten. Ja, warum hast du den jetzt nicht anbehalten eigentlich?
Ja, weil er meinte, das Ding, Klima ist aus. Und ich so, gut, jetzt kann ich ja hier hoch.
Und jetzt?
Jetzt einmal frei.
Gut.
Jetzt richtig gut. Das ist halt blöd, das ist ein Podcast, sonst könnte ich auch einfach oben ohne hier sitzen. Hey Tim.
Ein Mensch in der ersten Reihe möchte das sehen.
Seh dich aus. Seh dich aus, Alter.
Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Musstest du dich schon mal ausziehen beruflich?
Ja, voll.
Bei welcher Gelegenheit?
Nein, noch nie, natürlich nicht. Ich habe einmal ein Fotoshooting gemacht, aber habe ich 200 Euro dafür bekommen. Da habe ich so einfach nur in Boxershort, glaube ich, bin ich da rumgesprungen mit so einem Tuch.
Moment.
Kein Witz jetzt.
Wofür war das Shooting?
Für irgendeinen Fotograf. War auf der Schauspiel, ich habe Geld gebraucht. Der so, ich muss ein Foto machen. Ich so, was muss ich machen? Zieh dich aus mit so einem Tuch. Kein Problem. So, Unterhose kannst du anlassen, hat er gesagt noch. Ich so, ach so, gut, dann lass die an.
Okay, diese Fotos würde ich wirklich gerne sehen. Online habe ich jetzt vergeblich gesucht, aber falls jemand von euch sie findet, schreibe ich hiermit ein paar Deutschland 3000 Socken als Belohnung aus. Ich hätte jetzt gedacht, es gab vielleicht, weil du ja auch Schauspieler bist, der auch mal so ganz unquatschige Szenen spielt, dass es damals Szenen gab.
Nee, aber es gab mein erster Film, da habe ich mit einem Schauspieler rumknutschen müssen. Und ich stehe halt auf Frauen, aber es ist halt eben... Schauspieler, habe ich gesagt, gut, boom, jetzt stehe ich auf Männer.
Und? Wie lief's?
War eine Challenge. Der hat auch Stoppeln gehabt und das war ungewohnt. Ne? Also meine Freundin hat nie Stoppeln. Deswegen war es auf jeden Fall war eine Challenge.
Lernt man Knutschen auch an der Schauspielschule?
Nee.
Echt nicht?
Ich habe es kurz vor der Szene an meinem Arm so, habe ich dran rumgemacht. So, okay, so könnte ich es machen. So. Nee, haben wir nie gelernt. Ne?
Interessant. Ich dachte, das wäre so eine Kernkompetenz, die man sich dann so aneignet, wie man unverliebt knutscht. Oder auch unbetrunken.
Ich habe es mit ihm das erste Mal. Unbetrunken, meinst du?
Ja.
Nee.
Aber warst du zufrieden mit dem Ergebnis? Hast du es nachher gesehen und gedacht, ja, doch, sieht nach Liebe aus?
Nein. Nein, ich habe es gesehen und habe gedacht, so, ja, geht, ne? Also mich hat es jetzt nicht so geflasht, aber ich hatte auch nur eine kleine Rolle und so. Deswegen, also schauspielerisch war es nichts Besonderes. Die hätten auch einfach irgendjemand anders nehmen können.
Was war was Besonderes für dich? Also was waren so Meilensteine in deinem Leben, wo du gesagt hast, darauf habe ich irgendwie hingearbeitet oder auch sie sind dir passiert und das war dann einfach geil? Oder hast du es gefeiert oder gemerkt, ich habe gerade was erreicht?
Da gab es ein paar. Also so ein paar, wo du denkst, so, also als ich mein Demoband gemacht habe, bevor mich irgendjemand kannte, und ich bin dann zu Sony Pictures und habe gesagt, ich hätte gerne eine eigene Show. Und die so, zeig mal, was du da hast. Und damals habe ich den, also die, die Figuren kennen, damals gab es Anton noch nicht. Damals habe ich den Lone Cohen, Ernst Riedler und Lone Cohen, Ernst Riedler und so einen ostdeutschen Charakter gezeigt. Und dann haben die gesagt, 7 Minuten angehört so, angeguckt und haben gesagt, okay, wann machen wir was zusammen?
Krass.
Ja. Ich so, wow, locker, Junge. Locker, was los, Alter. Drei Monate danach kam Anton. Auch nur, weil die sich so lange, es hat so lange gedauert, ne, bis die irgendwas gemacht haben. Und dann ich so, komm, ich kriege mal weiter Figuren.
Aber wie gut, dass du da hingehst zu so einem Riesenladen, vor dem man vielleicht ja auch einfach sehr großen Respekt hat und dir das einfach nimmst.
Ja, ich hab's, entweder man denkt, man nimmt sich das, ne, oder du denkst, man schenkt denen was auch.
Ja, okay.
Das ist ja nicht nur, das ist ja das Ding, ne. So, die Leute denken immer, es ist nicht nur für mich eine Chance, ne, es ist auch für die eine Chance. Meine ich ganz ernst, ne, so muss man durchs Leben gehen. Ist ja nicht so, wir können ja nicht überall hingehen und so anklopfen und sagen, bitte kann ich, nee, Mann, du bringst was mit, du bringst dich mit. Das war meine größte Erkenntnis. So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann hast du vielleicht nicht erkannt, was ich kann. Deswegen, na klar. Ich sag da nicht, ja, vielen Dank, dass ich hier, nein, Mann. Ich sag danke, aber sag du auch danke.
Okay, können wir uns das bitte einmal alle, ich weiß auch nicht, hinter die Ohren schreiben? Die Leute haben gerade gelacht, als Teddy das gesagt hat, aber das zeigt doch vor allem, wie ungewohnt das für uns alle ist. Nämlich einfach mal dazu zu stehen, wie geil wir sind. Mann, 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 was für ein guter Typ.
Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
Mhm. Aber, also entspannt ehrgeizig, ne?
Beschreib mal, wie sich das so äußert.
Ich bin kein Competition-Mensch. Also ich bin kein, so, keine Ahnung. So, ich habe zwar Basketball gespielt und so, aber ich habe da so Competition, gebe ich ungern Vollgas. Wenn es um meine eigenen Sachen geht, so um meinen Weg zu finden, so, das ist so ähnlich wie Malen nach Zahlen. Weißt du so? Okay, dann das, okay, das, okay, gibt ein Bild jetzt langsam, okay, oh, jetzt macht Sinn. Das macht mir voll Spaß. Und da bin ich auch manchmal so, dass ich einfach arbeite und arbeite und dann keinen Urlaub mache und immer weiter und immer, weil es mich einfach so glücklich macht.
Aber du kommst ja trotzdem immer wieder in Situationen, die kompetitiv sind. Oder ich denke mir auch gerade, ich weiß nicht, viele von euch werden das auch kennen, dass alleine durch soziale Medien, man vergleicht sich permanent. Ich habe auch den Eindruck, dass das noch viel zugenommen hat in den letzten Jahren. Wie machst du dich denn davon frei?
Indem ich mir sage, dass ich großartig bin. Indem ich immer checke, was ich bin und was mein Ego ist. Ne?
Und wie erkennst du das?
Kannst du, also...
Ja, komm jetzt. Bring uns was bei.
Und wie kann man das in 2 Minuten sagen? Also das Ding ist erstmal, boah, das kann man nicht so anreißen. Ne? Ich check mein... Immer wenn ich nicht im Körper bin, ne? Immer wenn ich nicht hier bin, und das Bedürfnis habe, was anderes zu haben, als meins vergesse, was ich habe. Und nicht dankbar bin für das, dass ich einfach jetzt gerade hier bin. Dann checke ich mich selber. Wenn ich merke, da ist was weg von dem, wer ich bin, dann checke ich mich. Und das ist ein Gefühl. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Podcast machen, um da reinzugehen. Ne? Aber es ist immer wieder ein Reflektieren. Und es ist so, wie so aus der Vogelperspektive. Immer gucken, was passiert gerade. Ne? Nicht verlieren in der Emotion. Oder in dem, was da ist. Ne? Warum will ich gerade, Instagram ist sowieso, Instagram ist der größte Bastard. Ne? Und nicht, aber ich meine nicht den, also ich meine das, was süchtig macht. Wenn du es richtig nutzt, dann ist kein Problem. Aber diese, wenn es dich einnimmt und du probierst dann einfach nur, wenn du dich profilierst an dem, was da geklickt und geliked wird und so, dann ist es ein Problem. Du musst dich erstmal selber cool und nice finden, ne? Bevor du da diese Kanäle bedienst. Deswegen, wenn das zu viel wird, deswegen sind es auch bei mir die Leute, die meine Videos angucken seit 2011, wissen, dass es Phasen gibt, bis zu einem Jahr manchmal, wo ich nichts mache. Das sind die Phasen, wo ich merke so, oh, ich bin gerade weg von mir. Ich brauche einfach das normale Leben gerade. Einfach der Teddy, der normal durchs Leben geht.
Ich finde das sehr beeindruckend, weil ich mich zum Beispiel auch selber immer wieder dabei erwische, trotzdem drüber nachzudenken, was würden denn jetzt die anderen erwarten oder was wäre jetzt deren Rat oder was wäre jetzt strategisch richtig? Also zum Beispiel Instagram, ganz einfach, da heißt es immer, man muss ganz viel posten, um da relevant zu bleiben. Oder es gibt auch Sachen in deinem Lebenslauf oder Punkte, wo ich gedacht habe, okay, du warst im Grunde der Vorgänger von Böhmermann bei ZDF Neo. Du hattest eine Show, du hättest das viel länger machen können. Du hättest da, die hätten dich wahrscheinlich irgendwie da richtig groß zu so einer Fernsehnase gemacht. Gibt es da Momente, wo du denkst, Mist, hätte ich mal, weil von außen alle gesagt hätten, nee, hättest mal machen müssen?
Überhaupt nicht, ne? Weil ich weiß, dass, das ist das Ding, ich mache mein Leben nicht abhängig von dem Redakteur oder von dem Sender. Ich glaube an das Leben. Das Leben hat was für mich vorbereitet. Ich glaube daran. Wenn ich mich anbiedern muss bei jemandem, der mich nicht sieht, dann gehe ich. Dann sage ich, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich hier nicht sein muss. Das ist das Einzige, ne? Überhaupt nicht. Wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, dann, ey, dann geht's mir gut. Das ist alles. Und es hat alles funktioniert. Ich kann dir, okay, frag du, ich hab dich unterbrochen.
Nee, bitte, bitte, bitte sag, was kannst du mir?
Wenn ich sag, malen nach Zahlen, ne? Das ist für mich so das beste Bild fürs Leben. Wenn du weißt nicht, bei Malen nach Zahlen kennst du ja so, musst einfach nur so nach und nach zeichnen, ne?
Ja, und erstmal merkst du gar nicht, was mache ich da eigentlich? Warum muss ich jetzt einmal quer durchs Bild ziehen?
Ja, und Malen nach Zahlen im Leben für mich ist, wenn du deiner Intuition vertraust, dann siehst du die Zahlen, die dich dahin führen. Das ist für mich so Malen nach Zahlen im Leben. Wenn du zu arg da draußen bist, zu arg, was sind die Meinungen von anderen, hörst du dich nicht mehr, ne? So, du hörst nicht mehr das Gefühl, so, wir sind ja mehr als nur das hier Social Media und keine Ahnung. Wir sind mehr als nur dieses System. Weißt du? Deswegen, ich glaube, mir ist das, ich vertraue mir selber, ne? Ich vertraue mir selber, dass ich das alles schaffen kann, was ich will. Ich vertraue mir da. Und wenn ich mir nicht, wenn es Momente gibt, wo ich mir nicht vertraue, dann muss ich mich motivieren. Und dann gebe ich mir das, was ich mir wünschen würde, dass mir jemand gibt jetzt in dem Moment, ne? Gebe ich mir immer selber.
Was hast du beim Musical gelernt? Du warst ein Jahr, hast du eine Hauptrolle bei Hairspray gespielt. Mhm. Auch das kann man sich übrigens bei YouTube angucken. Das yep. ist ja eine komplett andere Welt. Was ja. hast du da gelernt?
Da habe ich gelernt, 8 Shows die Woche zu spielen, zu singen, auf einem Podest oben und alle springen und tanzen dich an und du singst die letzte Strophe ganz oben und musst deinen Ängsten stellen. Das war einer der echt Wahnsinnsherausforderung. Wenn ich Hairspray nicht gemacht hätte, hätte ich meine Live-Shows nicht so gemacht, wie ich sie jetzt mache. Ich habe da
eine Zahl. Wieder eine Zahl miteinander verbunden.
Genau.
Von 24 so. Zu 25. Zu.
Genau.
Ja. Okay, dann lasst euch jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir ein bisschen rum improvisieren, weil wir gedacht haben, es ist richtig gut, Teddy da zu haben, aber es gibt ja noch so ein paar andere Figuren, Damn. Die man auch da haben könnte. Also, pass auf, hier sind 2 Schüsseln mit Zetteln drin. Es gibt bei Deutschland 3000 das Schlagzeilenspiel. Das spiele ich nicht mit jedem, Teddy. Wirklich nicht mit jedem, aber mit dir spiele ich's.
Hat das was mit Politik zu tun?
Könnte sein.
Abnormal, freut mich
extrem. Ich weiß es nicht mehr. Also pass auf, Belly hier hat mal so durchgescrollt und durchgeblättert durch die Medien der letzten Tage und Wochen. Da sind Schlagzeilen drin. Mhm. Hier in meiner Schüssel sind deine Rollen drin. Ich ziehe immer eine. Mhm. Und du wirst dann in der jeweiligen Rolle dir eine Schlagzeile raussuchen und dann...
Darüber erzählen?
Oh ja, oder wir reden drüber. Schauen wir mal.
Also gut.
Pass auf. Und tatsächlich kommt uns als erstes Antoine besuchen. Aha.
Okay, jetzt hat er gerade seine Mütze abgenommen und man sieht sofort in seinem Gesicht und an seiner ganzen Haltung, wie er jemand anderes wird. Das ist faszinierend. Als wir uns in der Redaktion dieses Spiel ausgedacht haben, war ich mir echt nicht sicher, ob Teddy das wohl mitmachen würde. Aber jetzt glaube ich, im Gegenteil, er hat diebischen Spaß dran.
Soll man das da?
Ja.
Soll ich einfach rausnehmen?
Yes.
Alles klar. Kann ja sein, dass du das gibst. Hörst du es mal?
Bitte, bitte.
Ich nehme es.
Dir überlassen.
Kein Problem, Eva. Kein Problem. Woo! Politics.
Soll ich helfen?
Ich tue das selber machen, ja. Kein Problem. Aden AC rückt von 9 zum Tempolimit ab. Aden C. Aden C.
Freie Fahrt für freie Bürger.
Freien Fahrt. Aden C bürgt, rückt von 9 zum Tempolimit zurück. Also, ich habe das gelesen, du willst, dass ich das erzähle, was
du meinst. Ja, wie stehst du zum Tempolimit?
Abnormal, super, super. Wenn du Limit hast, erstmal super, weil wenn du dich kontrollierst, also ich tue dir das anders erklären. Ich habe einen Fiat Panda, weißt du was ich meine? Und manchmal dapp ich den bis zum Untergang.
Und das sind dann
30er Zone 75.
Was?
Und oft kommt Polizei, fahr raus und ich nur deine Schnauze und fahr weiter. Deswegen habe ich angerufen, auch bei Adnan C., dass die das, dass die limitieren, dass ich das besser hinkriege.
Aber mit 75 bist du noch voll drin. Ich glaube, sie wollen so bei 130 limitieren.
Genau, dann sollen sie das da machen. Genau das meine ich. Okay. Dass die 130 Trossel reintun. Okay. In Auto.
Hattest du schon mal einen Autounfall auch mit dem Panda oder bist du unfallfrei?
Nein. Ich habe extra Airbocken Seiten machen lassen. Seiten Airbocken, das Ding. So Polster, Kissen habe ich reinnähen lassen. Seitdem super. Schon ein paar Mal umgekippt, das Ding. Einwandfrei. Gleich pennen gelegt, weißt
du? Okay. Gut.
Was fährst du für eine Karre?
Ich habe mein Auto verkauft letztes Jahr.
Aua!
Ich wohne in so einer großen. Ich wohne in Berlin. Ich habe dann festgestellt, dass es einfach immer nur da in der Straße stand und die Straße zugemüllt hat.
Berlin City wohnst.
Ja, Berlin City.
Da brauchst du keine Karre,
nee,
ja?
Da gibt's die U8. Das ist ein krass. Viel besseres Abenteuer.
Kennst du Sido? Der ist auch in Berlin, ja?
Ja, stimmt. Aber der wohnt nicht in meinem Kiez.
Kennst du Janet Biedermann? Janet Biedermann. Kennst du sie?
Ja, gibt's sie noch?
Natürlich. Ah. Piep, 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 kleinen Satellit.
Aber das war... Moment, das war Blümchen.
Natürlich war es Blümchen. Okay. Mein Leben.
Ernst Riedler.
Okay. Aha. Jetzt. Normalverdiener zahlen oft Spitzensteuersatz. Also ich sage mal so, also wenn du Normalverdiener bist, sage mal so, wenn man einen Hintergrund hat, also wenn Migrant, der Normalverdiener ist, nicht dass ich mich falsch verstehe, ich habe nichts gegen Migranten, ist okay, wenn sie kommen, aber dann gleich wieder. Piep, piep. Also wenn ein Migrant normal verdient, da so unterm Strich normal Geld auf dem Konto hat, wäre es okay, wenn der 50% mehr Steuer zahlt für das, was er normal... Können Sie mir folgen?
Moment, also 50% auf den Spitzensteuersatz.
Verstehen Sie?
Einen migrantischen Spitzensteuersatz.
Dann hätte er ein Minusgeschäft gemacht, verstehen
ja,
Sie?
Ja, minus 100 Euro.
Verstehen Sie mich?
Ja, ja.
Dann hätte er am Schluss Minus.
Also sind wir dagegen.
Wie bitte? Wir sind dagegen, dass Sie es nicht bekommen. Verstehen Sie?
Das Geld oder den Steuersatz?
Den Steuersatz. Dass im Endeffekt, dass die dann von alleine aus dem Inneren raus sagen, du, ich fahr heim.
Verstehen Sie? Es ist nichts zu holen.
Das ist der Sinn und Zweck. Verstehen Sie?
Carlos.
Oh Gott, das hab ich voll lang nicht mehr gemacht, ne? Harry und Meghan Produkte aus royalem Online-Shop verschwunden. Okay, ich hab Carlos lang nicht mehr gemacht, deswegen. Ich sage es so. Harry, ich habe im Online-Shop Harry gesehen. Ich habe eine Perücke gesehen von Harry und die Queen. Und ich habe sie gekauft und ist nicht angekommen mit Amazon. Ich war sehr entsetzt, aber ich bin sehr glücklich in NTV. Vielen Dank.
Moment. Aber das würde mich jetzt interessieren, Carlos. Das heißt, du wolltest eine rothaarige Perücke.
Sie, ich wollte eine rothaarige Perücke.
Wie stehst du zu roten Haaren? Wie stehst du zu roten Haaren?
Ich liebe rote Haare. Ich sehe deine Haare sehr schön. Deine Haare.
Ich habe mal gelernt, dass es im Spanischen gar nicht ein richtiges Wort für rote Haare gibt. Ich frage nämlich immer nach.
Sí, per total cada.
Ah. Wirklich?
Sí, die roten Haare sind sehr schön bei dir.
Das wollte ich nicht abhalten, aber ich hätte das gerne gesehen, wie du rote Haare trägst. Gibst du dann so Bewertungen im Online-Shop ab?
Sie. Sehr schön.
Nicht für mich, für die Produkte.
Mein
Schneller genau. Versand, 5 Sterne gerne wieder.
Genau, ich schreibe immer drunter. Sehr schön. Fertig. Sehr schön.
Kaufst du viel online auch?
Sehr viel Unterwäsche.
Für dich oder für Geschenke?
Für meinen Onkel. Wir beide. Wir beide sind Unterwäschenträger.
Das erleichtert mich.
Sie. Sie, wir haben sehr viel Spaß mit. Wir haben sehr dünne Unterwäsche.
Jetzt ist es so absurd geworden, dass Teddy selbst lachen muss und zum ersten Mal ein bisschen aus der Rolle fällt. Aber es ist so cool, die Figuren, die ich nur aus seinen YouTube-Videos und dem Bühnenprogramm kenne, mal live zu sehen und dann auch noch immer so, ja, anfeuern zu dürfen. Jede Frage an Ernst oder Carlos fühlt sich an, als würde man noch ein Stück Holz ins Feuer legen und dann leuchten diese Figuren so richtig. Nur, wie hole ich jetzt den richtigen Teddy zurück? Bist du schon wieder da?
I'm back. Ja, ich zieh mal meine Mütze an.
Wie machst du das, so schnell hin und her zu switchen? Was? Ja?
Wenn du viel Kontakt hattest mit dem Jugendamt und denen immer irgendwas erfinden, und hast du immer different personalities und deswegen, das hat mich einfach geprägt.
Und diese, ja?
Nee, das ist einfach, das ist the answer of your question.
Und wie entstehen dann diese Figuren? Sind das Leute, wo du im Hinterkopf weißt, wen du mal beobachtet hast und die trägst du jetzt mit dir rum? Oder entwirfst du die so am Reißbrett und denkst, na, so ein Riedler fehlt mir noch in meinem Portfolio?
Der Riedler ist tatsächlich im Weinhaus entstanden.
Wo du damals gearbeitet hast?
Ja, da war einer, der kam mir morgens, auch sehr netter Mann, der kam um 8 und hat immer gesagt, der hat immer so gemacht. Du, und dann hat er mich gerufen, er hat gesagt, mach mir Ferrenberger Rot. Und dann habe ich dem immer Ferrenberger Rot, Rotwein. Ne? Und da hat er immer getrunken und immer sowas gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, geiler Charakter. Und dann gab es da noch einen anderen Typen, der so rassistische Äußerungen gemacht hat, während ich gekellnert habe. Den mochte ich aber auch irgendwie.
Aber was mochtest du an dem?
Na, es gibt ja so Unterschiede, so Rassismus. Ne? Es gibt Leute, so, die unwissend sind, die sowas Rassistisches sagen, aber du merkst, die meinen das gar nicht böse. Die sagen halt irgendwas so. Kennt ja jeder. Im Freundeskreis, da denkt man nicht viel nach, haut man irgendwas raus. Und sobald irgendjemand da ist in der Runde, der anders aussieht, aber also ich wollte mal fragen, wie ist denn das für dich als jemand, der halt auch dann eine andere Ja. Und manchmal trifft man Leute, die sind so, die hauen Sachen raus, aber du spürst, die haben so das Herz am richtigen Fleck. Das sind so Unterschiede für mich. Ne? Ich sag nicht einfach nur rassistisch. Wir sind ja alle irgendwie, ne? Wir waren auch alle, jeder hat mal irgendeinen Scheiß gelabert, ne? Und dann gibt's halt noch diese Hardcore-Typen, die einfach so ein bisschen, wo es so böse wird. Ne? Aber der Typ im Weinhaus, der war nicht böse, der war einfach nur so, der hat mir ja komische Fragen, der so, sag mal, das ist kein Witz mehr, der hat mich gesagt, du, Tedros, komm mal her. Wohntet ihr in Afrika, wohntet ihr auch auf Bäumen?
Was sagst du dem dann?
Na, erstmal fand ich's lustig, ne? Weil ich gedacht habe, so ich, meine Familie auf einem Baum, ist schon lustig. Da gab es noch einen anderen, der auch so komisch, der eine hat mich gefragt, der war auch komisch, ne? Der lebt glaube ich auch nicht mehr. Also, der kam dann immer rein und dann hat er einmal zu mir gesagt, war voll viel los. Und dann hat er zu mir gesagt, komm mal her. Ich habe gesagt, ja, was ist? Der so, bist du früher auch mal peitscht worden?
Aber das heißt, du musstest das
ja noch... Also wie gepeitscht, ne? Und der so, auf der Baumwollplanter. Aber das Ding ist ja, natürlich ist das komisch, ne? Aber der Typ sitzt da, ne? Jeden Tag voll besoffen. Seine Frau gibt seine Kohle aus. Ne? Und der ist halt jeden Tag einfach besoffen mit diesem Ding. Der war froh, dass er überhaupt mit jemandem reden konnte. Deswegen, ich habe dem dann gesagt... Ja, hier sind die Striemen. Ja. Aber es sind, wie gesagt, für mich gibt das Unterschiede. Ne? Wir verlernen manchmal so in dem Ganzen zu spüren und probieren zu verstehen, woher dieser Mensch kommt. Ne? Ich bin überhaupt, also Rassismus ist scheiße, aber ich habe das Gefühl, wir verdummen ein bisschen. Ne? Wir machen das alles, was drunter, ich weiß nicht, wie viel, 7% ist einfach nur, sind Worte, wie wir kommunizieren. Und der Rest ist alles andere, ne?
Mimik, Gestik.
Genau. Und ich weiß nicht, was. So. Und das nutzen wir gar nicht mehr. Wir nehmen einfach nur, sowieso hier Social Media, wir nehmen einfach das, was da geschrieben ist, keine Ahnung. Da ist auch schwer irgendwie zu verstehen, wer dahinter ist. Aber auch so, einfach so Leute, die da sind, die irgendeine Aussage machen, wir geben uns nicht mehr die Mühe zu verstehen. Weißt du, wir holen nicht mehr ab, geben der Person eine Chance, sich vielleicht zu entschuldigen oder so. Direkt verurteilen. Wir leben in einer komischen Zeit. Wir verurteilen einfach. Das ist so, verstehe ich nicht, das ist nicht so mein Ding. Deswegen finde ich das, im ersten Moment fand ich das lustig. Da habe ich ihn angeguckt, ich so, ah, ich mag dich auch irgendwie. Und dann habe ich es ihm erklärt. So.
Hast du das immer, dass du Menschen erstmal magst und erstmal das Gute in denen siehst?
Ja, du?
Ja, ich versuch's, aber manchmal fällt es ja auch schwer. So, manchmal denkt man, Alter, also so, ich kann, glaube ich, mir gut vorstellen, die Situation, von der du gerade sprichst, aber manchmal blasen Leute so Sachen raus, dass ich mich dabei ertappe, dass ich sie schon schnell in eine Schublade stecke.
Ja, aber natürlich, manche Leute haben was festgefahren ist und manchmal so was Böses auch, ne? Ganz klar. Aber ich probiere jeden Menschen, ne, erstmal zu checken. Und ich probiere das Gute zu sehen. Manchmal ist es auch ein Problem von mir, so, weil ich wünsche mir, dass ich das sehe manchmal, aber der ist halt irgendwie, hat halt andere Sachen erlebt oder sie. Aber ich probiere das immer.
Und wie ist das ausgegangen mit dem Original Ernst Riedler? Hat der irgendwann dann andere Fragen gestellt oder dich besser verstanden?
Ja, wir mochten uns auch tatsächlich. Mhm. Wir mochten uns. Wie gesagt, der eine ist gestorben und der andere, da habe ich schon jemanden geschickt. Boah, wie makaber. Oh gut, hab gar nicht verstanden. Gut. Habe ich schon jemanden für viel Geld.
Die fünf, die wir jetzt gerade gesehen haben, die gibt es schon seit Jahren. Kommt da irgendwann nochmal wer Neues dazu? Oder sind das so die...
Eher gestern im Auto tatsächlich. Gestern im Auto auf dem Weg zurück. Oder wann bin ich so? Vorgestern von der Tour. Grieche.
Aha.
Das ist mir im Auto gekommen. So, weil ich einen Politiker gehört habe. Warte mal. Nee, das war heute Morgen. WDR 5. Das war heute Morgen. Ich mache diesen griechischen Charakter. Da war so ein Politiker, der erzählt hat mit so einem griechischen Akzent. Der war mir voll sympathisch. Und da habe ich so probiert im Auto. Ich so, ey, dann würde auch gehen.
Das heißt, so passiert es dann. Du hörst das und du denkst, ah, geil, das habe ich noch nicht, das kann ich auch noch machen. Denkst du dir dann so eine komplette Backstory für die Leute aus?
Nee,
oder?
Überhaupt nicht. Bei Antoine habe ich ganz bewusst dem keine Herkunft gegeben. Mhm. Ganz bewusst so. Ich habe bei jedem, kann mich erinnern, das erste Interview mit Spiegel Online damals. Ich so... So, woher kommt die Figur? So, halb Belgien, halb Polen. Random.
Ich habe mir zu Antoine aufgeschrieben, dass der wahrscheinlich der bekannteste ist, mhm, ne? Und ja eigentlich so ein Anti-Held, mhm, in einer Gesellschaft, die, hast du gerade auch schon so angedeutet, sich permanent irgendwie optimiert oder schämt oder sich so, wo Leute sich selbst nicht genug sind und vergleichen. Bist du auch so unbedarft wie Antoine? Oder grübelst du viel mehr als er? Ist das da so eine Befreiung, dass man in diese Rolle reingeht und sagt, geil, jetzt lass ich mal locker?
Nee, ich bin nicht so unbedarft wie Anton. Nee, ich mache mehr, also mein Ziel jeden Tag ist es, frei zu sein, ne? Einfach nur happy. Und das ist so das, was ich mache, wenn ich aufstehe. Ich gucke, dass ich glücklich bin. Und Antoine ist ja einfach glücklich. Antoine ist so, der hat so seine Realität und hat so sein Verständnis für Fairness auch, der ist ja auch fair, aber guckt auch so nach sich, so ein Schlitzohr ein bisschen. Der geht so, na klar, es ist schön, so durchs Leben zu gehen wie Anton. Kennt jeden, grüßt jeden, auch die, die ihn nicht kennen, egal. So.
Letztes Jahr hattest du, oder hatte Antoine einen dicken YouTube-Hit, Lohnisch da, ich weiß nicht, wer es hier kennt. Ich habe da heute auch nochmal die YouTube-Kommentare gelesen und ein Typ hatte geschrieben, der größte Assi-Rap und das ohne Koks, Nutten und Waffen. Und dann feiern die dich aber auch zum Teil, also unter dem Video dafür, dass das ja auch noch eine Botschaft hat, dieser Song, nämlich, dass wenn dann Geld da ist, dass man es auch teilen soll.
Zu dein Leben genießen, egal ob Kohle oder nicht. Leben ist zu kurz, Junge, tu das genießen, du Bitch.
Wie gehst du mit Geld um?
Also ich probiere mir gerade beizubringen, Geld zu mögen, so, aber nur im Sinne von, das als Energie zu sehen. Ich investiere das für Sachen und nicht irgendwie sich zu arg damit zu identifizieren. So wie ich aufgewachsen bin, war immer so von Hand im Mund, ne? Da war nicht wirklich sparen und dann verdienst du plötzlich Geld. Und dann hatte ich ein ganz komisches Gefühl von, ich muss weg, das muss weg. Voll seltsam, ne? Crazy irgendwie. Und jetzt probiere ich da so ein normales Verhältnis.
Aber heißt das, du hast es so sinnlos ausgegeben?
Nee, oder? Nicht Sinn. Also Ich habe dann so Sachen gemacht, wie ich habe dann meine DVD-Produktion selber finanziert. Ich habe dann Freunden und so, also wie, wenn jemand halt Hilfe braucht, ne, oder so, für Sachen halt eingesetzt. Natürlich, ich habe mir auch Sachen gekauft, aber ich probiere jetzt irgendwie ein normales Verhältnis zu...
Hast du dich mal irgendwann mit was richtig belohnt, was du dir gekauft hast, weil du gedacht hast, jetzt, geil, kann ich das endlich?
Also mein erstes Auto dann, ich 3 BMW Kombi. War damals mittlerweile viel geiler, was los? Nee, damals war es, das konnte ich nicht glauben. Ich war im Café gesessen und habe die ganze Zeit rausgeguckt. Das ist meine. Mit dem Freund dann raus, habe ich ihm gezeigt, guck mal, die Felgen habe ich dazu.
Geil.
Ja, und dann irgendwann mal war es aber so, irgendwann mal habe ich in meinem Schuhschrank gesehen, dass ich mir, weil ich so viel gearbeitet habe, Glück gekauft habe. Weil ich jedes Mal dann keine Zeit mehr gehabt habe, irgendwas zu machen. Hab ich mir einfach in einem Laden irgendwelche Schuhe oder irgendwas gekauft, was ich eigentlich gar nicht gebraucht habe. Und jedes Mal, wenn ich meinen Schrank aufmache, erinnert mich das daran. Ich so, boah, du erbärmliches Stück, du.
Okay, ich habe dir eben schon ein paar von diesen Socken gegeben. Ich hoffe, mit denen geht's dir dann nicht auch so. Aber die wollen wir jetzt noch loswerden. Oh. Das heißt, falls ihr auch Fragen an Teddy habt, Belly da vorne hat ein Mikro und kommt zu euch. Vielleicht können wir den Saal ein bisschen heller machen.
An dieser Stelle wurden dann aus einer guten Stunde tatsächlich noch 2 gute Stunden, weil wir noch länger mit den Leuten im Publikum geredet haben. Und ich muss gestehen, im Vorfeld war ich gar nicht so ein Fan von dieser Live-Geschichte. Ich hatte Sorge, dass es auf so einer Bühne mit 160 Leuten im Publikum doch bestimmt viel schwerer für den Gast würde, sich zu öffnen und auch mal schwierige oder sehr persönliche Fragen zu beantworten. Aber bei Teddy war das überhaupt nicht so. Und er hat das ja selbst beschrieben. Er will Menschen Momente bescheren und von diesen Momenten hatten wir an dem Abend richtig viele. Dabei hat mich besonders beeindruckt, wie er so ja, zum Teil echt harten Geschichten eine Leichtigkeit verliehen hat und darüber auch Witze machen konnte. Ich glaube, wir haben alle herzlich gelacht, ohne aber das Gefühl oder den Respekt vor dem zu verlieren, was Teddy erlebt und geschafft hat. Man hat ja gemerkt, er hat so viele Talente, aber ich glaube, sein Größtes ist wirklich, uns solche fremden Lebenswelten durch seine Figuren und eben auch durch seine persönliche Geschichte nahezubringen. Falls ihr jetzt auch mal live dabei sein wollt bei so einer guten Stunde, habt ihr am 25. Februar die nächste Gelegenheit. Da bin ich mit Deutschland 3000 nämlich beim Enjoy Podcast Festival in Hamburg und habe Clueso zu Gast. Tickets gibt's im Netz und falls ihr nicht kommen könnt, aber eine gute Stunde mit Clueso auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert Deutschland 3000 jetzt auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Eva Schulz. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an alle, die im A-Theater in Köln dabei waren und vor allem vielen Dank an Teddy für seine Offenheit und diese sehr inspirierende, gute Stunde. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.